Radio 1.
Wenn Sie schon mal in den USA waren, dann wissen Sie vielleicht, dass jeder US-Bundesstaat sein eigenes Motto hat. Ja, manche davon sind eher kryptisch, wie das von Maryland, das lautet männliche Taten, weibliche Worte. Der US-Bundesstaat Indiana nennt sich die Kreuzung Amerikas und West Virginia sagt von sich, Bergbewohner sind immer frei. Dazu kommen Spitznamen und Imagekampagnen. Florida etwa ist the Sunshine State, Kalifornien the Golden State und New York als Sitz des Empires ist The Empire State. Aber was ist Deutschland? Was könnte man zu Brandenburg sagen? Fragen wir eine Expertin. Professor Jessica Gino-Hecht ist die Chefhistorikerin am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin. Und sie ist Autorin des neuen Sachbuches Vom Staat zur Marke, die Geschichte des Nation Brandings, wie Staaten sich selbst vermarkten und was sie damit bezwecken. Guten Tag.
Guten Morgen.
Was bezwecken die Staaten denn mit dieser Selbstvermarktung?
Naja, Selbstvermarktung ist zunächst mal der Versuch, ja, sein eigenes Image zu kontrollieren. Jeder hat ein Image, aber man möchte vielleicht gucken, welches Image da so rumzieht. Staaten machen das im Grunde genommen aus drei groben verschiedenen Gründen. Das eine ist so eine Art von Einführung. Ein Land ist völlig unbekannt und möchte gerne global sichtbar werden. Das trifft tatsächlich auf die Mehrzahl aller Länder zu. Denn ein anderer Grund ist Wahrnehmung. Manche Länder sind bekannt, aber sie werden nicht so wahrgenommen oder von dem wahrgenommen, die sie sich wünschen. Und Markenwerbung soll jetzt diese Adressaten ansprechen, also zum Beispiel Touristen oder Investorinnen. Und ein sehr häufiger Grund ist tatsächlich Korrektur oder Verbesserung. Das trifft auf bei Ländern, die gut bekannt sind, aber wie sie selber finden, aus den falschen oder sogar vielleicht unvorteilhaften Gründen. Also es kann sein, wenn sie zum Beispiel einen schlechten Ruf haben oder ihre Eliten glauben, dass sie einen schlechten Ruf haben. Da geht es dann darum, die Marke der Nation zu korrigieren, sie zu verbessern, irgendwelche positiven Attribute zu entwickeln, negative Eindrücke zu entkräften.
Haben Sie mal ein paar Beispiele von Ländern, die sich versuchen, ein gutes Image zu geben mit einer Marke?
Eigentlich kann man das heute über fast jedes Land sagen. Fast jedes Land auf der Welt betreibt nationale Markenwerbung. Also da geht es jetzt um die Werbung, um das Image des eigenen Landes. Regierungen geben von der Mongolei bis nach Kanada.
Aber fällt Ihnen ein, was die Mongolei zum Beispiel über sich selber sagt?
Ja, tatsächlich. Also diese Slogans, von denen Sie eben auch sprachen, sind ja sehr eingängig. Mhm. Die Mongolei zum Beispiel versucht gerade sehr intensiv auf der einen Seite auf dieses historische Bild der ziehenden Nomaden zu setzen und das Erbe von Genghis Khan und sich gleichzeitig als ein technologisch versierter Ort oder Staat und gleichzeitig eine Touristenattraktion darzustellen. Und da haben die viel Geld investiert, um das sozusagen bildlich, inhaltlich, aber auch mit Kampagnen im Ausland darzustellen.
Und Länder, wo ganz klar ist, sie versuchen ihr schlechtes Image aufzupolieren mit einer guten Marke. Was fällt Ihnen da ein?
Ja, das trifft im Grunde genommen auf alle autoritären Staaten zunächst einmal zu. Also es fängt vielleicht an bei Russland und China, die beide sehr umfangreiche Kampagnen fahren, auf den sozialen Medien ebenso wie Fernsehen, allerdings auch im Kulturaustausch. Und da geht es dann im Falle China zum Beispiel darum, zu betonen, dass China ein großes kulturelles Erbe hat, dass die Menschen, weiß ich nicht, besonders gastfreundlich sind, dass es da schönes Essen gibt, dass Touristen auf ihre Kosten kommen, dass Investoren dort eine Heimat finden. Natürlich unter völliger Verkennung der Ignorierung der Menschenrechte, die in diesem Land stattfinden und vieler anderer autoritärer Maßnahmen. Also es trifft eigentlich auch fast alle autoritäre Staaten zu.
Nun sind Sie ja Historikerin, Sie haben sich also auch dafür interessiert, wann das losging und warum. Wann ging es denn los?
Naja, also richtig. Wir sehen so die ersten modernen Züge von Nation Branding, also nationaler Markenwerbung, im Grunde genommen im Zeitalter der Revolution, als neue Staaten entstehen, wie zum Beispiel die USA. Und diese neuen Staaten haben ein doppeltes Legitimationsproblem. Erstens nimmt sie keiner im Ausland so richtig ernst, weil man sie auch nicht kennt. Auch das traf auf die USA zu. Und gleichzeitig im Inneren, die USA waren bei ihrer Gründung, das erinnern viele Leute heute gar nicht mehr so, aber zutiefst zerrissen zwischen Norden und Süden und kleinen und großen Staaten und Sklavenstaaten und solche, die keine Sklaven hatten. Das heißt, diese nationale Markenwerbung war dazu gedacht, um sowohl Legitimation im Inneren, aber auch im Äußeren herzustellen. Und im 19. Jahrhundert haben viele lateinamerikanische Staaten das gemacht. Im 20. Jahrhundert viele der Staaten, die aus dem Versailler Vertrag neu hervorgegangen sind, Polen zum Beispiel oder die Tschechoslowakei. Und nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich nochmal eine große Welle von postkolonialen Staaten im globalen Süden.
Bleiben wir nochmal kurz bei den USA. Ist es denn so, dass die USA sich selber tatsächlich auch als Marke The Land of the Free nennen, oder gibt es da noch mehr?
Also man nennt die USA, oder die Experten nennen die USA tatsächlich die Mutter aller Marken, weil sie die ersten sind, die das relativ umständlich sozusagen eingeführt oder benutzt haben. Der Punkt bei einer Marke, das ist eigentlich völlig egal, ob Sie über ein Land sprechen oder über eine Tafel Schokolade oder Windeln, ist am Ende immer, wie kontinuierlich sie beworben wird. Und sie kann nicht leben, wenn es da Pausen gibt. Und im 19. Jahrhundert machen die USA das noch nicht kontinuierlich, sondern sie machen es anlassbezogen. Also gleich nach der Revolution, dann nochmal während und nach dem Bürgerkrieg. Aber da gibt es noch keine echte Politik. So eine richtig kohärente Politik der nationalen Markenwerbung gibt es eigentlich erst seit dem Ersten Weltkrieg. Und dann auch nicht nur in den USA, sondern vor allen Dingen auch in anderen Ländern, ganz besonders in den faschistischen Staaten.
Als Historikerin am JFK-Institut beobachten Sie natürlich die aktuelle Situation in Amerika aufmerksam. Gäbe es ein Motto, was Sie dafür hätten? The Land of the Free, das Land der freien Leute, kann es irgendwie nicht mehr sein, oder?
Also Marken sind sehr langlebig. Markenbilder sind oft viel länger in den Köpfen der Menschen drin als die Realitäten. Das können wir am Beispiel Deutschland sehr gut sehen und ich glaube am Beispiel der USA auch. Also ich würde die USA jetzt noch nicht umbenennen sofort in Land of the Unfree oder irgendetwas anderes, sondern ich möchte mir lieber die derzeitige Entwicklung angucken und sehen, ob es diesem Land gelingt. Und das ist ja eigentlich Ihre Frage. Ob es dem Land gelingt, sich aus dieser Situation, in der es sich jetzt befindet, wieder zu befreien.
Und der Marke wieder gerecht zu werden.
Das ist die große Herausforderung für Harvard, aber auch die Zivilgesellschaft, dass sie das Vertrauen in die Marke wiederherstellen können. Marken straucheln oft, aber sie können sich auch wieder regenerieren.
Das sagt Professorin Jessica Gino-Hecht. Sie ist die Chefhistorikerin am JFK-Institut für Nordamerika-Studien der Freien Universität Berlin und hat ein tolles neues Sachbuch geschrieben zum Thema Vom Staat zur Marke, heißt es, die Geschichte des Nation Brandings. Ihnen herzlichen Dank für das Gespräch bei den Profis auf Radio 1.
Dankeschön, Herr
Schönes Kakowski. Wochenende. Tschüss, tschüss.
Ja, Ihnen auch. Tschüss.